Die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, im Todesschrei Jesu zerreißt es Himmel und Erde. Die Erde bebt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Die Sonne verfinstert sich, die Gräber leeren sich. So wie es Matthäus beschreibt, wird deutlich, hier geht es nicht um irgendeinen Wanderprediger, der schicksalhaft hingerichtet wurde, wie so viele andere Hunderte von Menschen, die gekreuzigt wurden. Hier geht es um eine ganz andere Dimension. Der Kampf zwischen Leben und Tod entbrennt. So geht es zu, wenn aufeinander trifft, was nicht zusammengehört. Der Gott des Lebens und die Macht des Todes. Der, der Leben erschafft und erhält und die Macht, die dem Leben entgegensteht und es vernichten will. Wo Gott dem Tod begegnet, bricht ein Konflikt auf, der die ganze Welt durchzieht und erschüttert. Aber davon merken die Menschen unter dem Kreuz nichts. Da ist ein Kommen und Gehen. Soldaten tun ihren Job im Hinrichtungskommando und spielen unter dem Kreuz mit Würfeln um die Beute. Oben über sein Haupt setzen sie eine Aufschrift mit der Ursache seiner Verurteilung. Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist ein geschickter Schachzug der Römer. Der Hohe Rat der Juden wollte ja unbedingt, dass Jesus getötet wird. Sie selber durften das nicht, mussten das an die Römer delegieren. Mit dem Vorwurf, er sei Gottes Sohn, hätten sie keinen einzigen Römer hinterm Ofen hervorgelockt. Denn Göttersöhne hatten sie zahlreiche, einer mehr, einer weniger, wäre auch egal gewesen. Aber zu sagen, König der Juden, das war eher eine Kampfansage, denn das hieß doch, hier gibt es einen, der eventuell der römischen Obrigkeit gefährlich werden könnte. Damit haben sie die Römer eher von der Schuld Jesu überzeugen können. Aber indem die Römer diese Beschuldigung, er sei König der Juden, an das Kreuz heften, überziehen die Römer die Juden mit Spott. Seht doch mal, was für einen jämmerlichen König ihr habt. Gaffer und Neugierige gießen ihren Spott über Jesus aus und seine Hilflosigkeit. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten stimmen in diesen Spott ein. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, steige er doch herab vom Kreuz. Wenn er wirklich Macht hätte, dann müsste er sie doch zuerst für sich selber nutzen und seinen Hals aus der Schlinge ziehen. Dass er es nicht tut, kann doch nur heißen, er kann es einfach nicht. Die so reden, denken wie viele auch heute. Das Erste bin ich. Wichtig ist die eigene Stärke, der eigene Erfolg, zu zeigen, was ich aus mir gemacht habe. Und es wird weiter gelästert. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihm. Nun hatte er Gefallen an ihm. Wenn Gott ihm nicht hilft, dann ist Gott halt auch nicht an seiner Seite. Jesus schweigt zu all dem. Geantwortet hatte er nur Petrus im Garten Gethsemane. Meinst du nicht, ich könnte Gott, meinen Vater, bitten und er würde mir sofort 12 Legionen Engel schicken? Natürlich hätte er Gott um Hilfe bitten können, aber er hatte eingewilligt in diesen Weg des Leidens. Sein Schweigen ist nicht das Schweigen der Ohnmacht, sondern der Einwilligung und der Hingabe. Er war sich gewiss, hier bricht nicht ein blindes Schicksal über ihn herein. Hier ist ein Größerer am Werk. Hier führt Gott seinen Plan des Heils mit den Menschen zum Ziel. Die Evangelisten haben später einen roten Faden erkannt durch die Bibel hindurch zu Jesus hin. Immer wieder schreiben sie, dies geschah nach der Schrift oder damit erfüllt würde, was die Propheten gesagt haben. Die Soldaten würfeln um die Kleider Jesu. Die Evangelisten sagen, das tun sie nicht einfach so, sondern damit erfüllen sie das, was im ersten Teil der Bibel steht. Im Psalm 22 heißt es, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Man könnte noch viele Beispiele anführen. Jetzt kann man natürlich sagen, die Evangelisten haben irgendwelche Bibelstellen krampfhaft rausgesucht, damit sie irgendwie mit diesem Leiden Jesu umgehen können und dem Bedeutung zu schenken. Oder man sagt, für sie leuchtet im ersten Teil der Bibel schon etwas auf, was auf Jesus hindeutet. Sie entdecken eine Leuchtspur auf Jesus hin und die beschreiben sie immer wieder mit diesem Satz nach der Schrift. Jesus war sich gewiss, dass hier ein Größerer, sein Vater, am Werk ist. Diese Gewissheit aber hat auch in ihm das Leiden und die Schmerzen und die unglaubliche Einsamkeit ist ihm nicht erspart geblieben. Er schreit es heraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus von Gott verlassen, dass er sich von Gott verlassen gefühlt hat, das können wir sofort nachvollziehen. Dieses Gefühl kennen viele von uns, wenn wir etwas besonders Schmerzhaftes erleben. Dann fragen wir auch, wo ist Gott und warum? Bei Jesus aber, denke ich, ist es mehr. Er war, und davon bin ich überzeugt, wirklich von Gott verlassen. Er, der in einzigartiger Weise mit Gott verbunden war, in tiefem Einklang mit dem Vater war, seinen Willen verwirklicht hat, wie sonst niemand, von Gott verlassen. Er ist, so bekennen wir es, hinabgestiegen in das Reich des Todes, dorthin, wo nichts mehr ist, kein Leben und auch kein Gott. Früher hieß es im Bekenntnis, hinabgefahren in die Hölle. Die Hölle ist der Ort ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Für uns ist er an diesen Ort hinabgestiegen, bis in die tiefste Tiefe, in unsere Hölle. Wo immer wir Hölle erleben oder wir Menschen uns gegenseitig das Leben zur Hölle machen oder wir selbst uns unsere Hölle bereiten. Für uns ist er hinabgestiegen bis in die tiefste Tiefe in unseren Tod. Aber indem er, der doch eins ist mit Gott, in diesen Bereich hineintritt, wird er zu einem Bereich, der jetzt auch mit der Gegenwart Gottes erfüllt ist. Das heißt, für uns gibt es keinen Ort mehr, wo Gott nicht wäre, damit wir nie mehr von Gott verlassen sind, auch nicht in den schwierigsten und aussichtslosesten Situationen unseres Lebens, des Sterbens und des Todes. Jesus hat seine Verlassenheit herausgeschrien, als Verzweifelter. Und dennoch ruft er in der Verlassenheit, mein Gott. Auch in äußerster Verzweiflung weiß er noch, an wen er sich wenden kann, kennt die Adresse für seinen Schrei, weiß, wo sein Anker ist in aller Haltlosigkeit. In seinem verzweifelten Schrei benutzt er die Worte des Psalms, den er wahrscheinlich auswendig konnte. Psalm 22, der trotz dieser Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ein Psalm des Vertrauens ist. Ein Psalm, der beschreibt, dass Gott sich gerade denen zuwendet, die ihn besonders brauchen. Da heißt es, er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Als er schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewig leben. Der Schrei Jesu bleibt in dieser Spannung von Verzweiflung und Vertrauen, Haltlosigkeit und Halt, Ohnmacht und Geborgenheit. In meinen Fragen nach dem Warum, warum ich, warum dieser Krieg, warum dieser Hass, diese Gewalt, dieser Hunger, in all diesen Fragen, die mich von Gott wegführen und in denen ich doch auf der anderen Seite Gott auch suche, also in diesem Zwiespalt, in dem Jesus auch war, ist Jesus mir nahe, weil er all das durchschritten hat. Und ich frage mich, trage ich Worte des Gebetes in mir, die andere vor mir gebetet haben, in die ich mich bergen kann, wenn meine eigenen Worte und Gebete versagen? Warum? Dieses Wort hat in der hebräischen Sprache auch die Bedeutung wozu. Mein Gott, wozu bin ich verlassen? Und in dem Moment seines Todes zerreißt der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom übrigen Tempel trennt. Das Allerheiligste im Tempel durfte zu Jesu Zeiten nur von dem hohen Priester am Versöhnungstag betreten werden. Das Allerheiligste galt als der besondere Ort der Gegenwart Gottes, als Wohnstatt Gottes. Und für die Juden war es selbstverständlich, dass man diesen Ort nicht einfach betreten kann, sozusagen reinlatschen. Weil sie hatten das tiefe Bewusstsein dafür, dass der Mensch in seiner Zwiespältigkeit vor der Heiligkeit Gottes gar nicht bestehen kann. Es gibt doch so vieles, was unser Leben verdunkelt, an Neid und Streit, Vorurteilen und Nachlässigkeiten, Eigensucht und Misstrauen, an Lieblosigkeit und übler Nachrede. Da ist so vieles, was in uns nicht hell und klar ist, nicht heilig wie Gott. Das alles besteht nicht vor dem Glanz Gottes. Der Tempelvorhang hat die Menschen sozusagen geschützt vor der direkten Begegnung mit Gott. Denn in seiner Heiligkeit wären sie vergangen mit all dem Dunkel in ihnen. Wenn jetzt aber der Tempelvorhang im Moment des Todes Jesu zerreißt, dann ist der Weg zu Gott offen. Alle Barrieren sind fortgeräumt. Alles, was unser Leben verdunkelt hat, unsere Schuld, nimmt Jesus auf sich, damit unser Weg zu Gott frei ist. Alles, was uns einreden will, wir seien bei Gott nicht gerne gesehen, so wie wir sind. Wir müssen zuerst Bedingungen erfüllen, um zu ihm gelangen zu können. Alles, was uns einreden will, Gott sei weit weg und für uns bestimmt nicht da. Vielleicht für die sehr Frommen und Guten. All das, was uns so von Gott fernhält, zerreißt, wie der Vorhang im Tempel. Denn all das hat kein Recht mehr an uns. Weil Jesus für uns in den Tod in seinem Tod in den Riss getreten ist, kann uns nichts mehr von Gott trennen. Dürfen wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Selbst der Tod kann uns nicht mehr von Gott trennen. Denn indem Jesus, der das Leben ist, in den Tod hineingegangen ist, hat der Tod seine letzte Macht verloren. Matthäus schreibt, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der Heiligen standen auf. Aber als aber der Hauptmann und die mit Jesus ihn bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der Kreuzestod Jesu hat eine weltumspannende Bedeutung, felsenfeste Sicherheit, nämlich dass der Tod das allerletzte ist. Geraten ins Wanken, die Erde bebt, Felsen zerbrechen, Grenzen, die festgeschrieben sind, brechen auf. Die Verstorbenen machen sich auf aus den Fesseln des Todes, denn der Tod verliert seine alle und alle alles bezwingende Macht. Etwas Gewaltiges rührt an die Fundamente der Welt. In dem, der ohnmächtig am Kreuz hängt, liegt diese Gewalt, die gewaltlose Gewalt der Liebe. Eine Liebe, von der uns nichts mehr trennen kann. So wie Paulus schreibt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.